Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Event. Heute sprechen wir über Wien Games und zwar hatten wir ein Presseevent und da war der Thomas vor Ort für uns. Hallo Thomas.
Hi.
Ja, und es ist mal wieder soweit. Die Eventsaison hat ja begonnen. Letzte Woche hatten schon der Philipp und ich den Auftakt gemacht, hatten ja über ein Event berichtet. Falls ihr das verpasst habt, hört es auf jeden Fall an. 15 Spiele haben wir besprochen. Und heute sind nicht ganz so viele Spiele, aber dafür auch, glaube ich, ein paar, die definitiv interessant sein durften. Bevor wir jetzt aber auf die Spiele an sich eingehen, Thomas, wie hat's denn dir da gefallen? Du warst ja das erste Mal da vor Ort in Bonn.
Ja, also mir hat's wirklich ausgesprochen gut gefallen. Zum einen natürlich ich war noch nie auf so einem wirklichen Event. Ich war ja bei Ravensburger, was bedeutend kleiner gehalten war und auch eine andere Veranstaltung war. Hier ging es halt wirklich ums Spielen. Wir waren in einem großen Raum, es waren sehr viele Leute da. Also ich glaube, es waren 80, über 80 geladene Leute da. Und das war ein sehr großer Raum. Aber wir wurden herzlich empfangen. Die Leute sind über die Zeit reingetröpfelt. Es gab Frühstück und generell über die Zeit sehr leckeres, selbstgekochtes Essen, was vor Ort zubereitet wurde. Und im Endeffekt hat man sehr viel, also gespielt und gegessen und gespielt und gegessen. So wie man sich das wünscht. Als Brettspieler. Wir waren sehr gut verpflegt und ich wüsste nicht, was ich jetzt in dem Sinne daran auszusetzen hätte.
Ja, cool. Und dann auch im Sinne der Transparenz, also Übernachtung und Anfahrt sind nicht bezahlt worden vom Verlag. Das Essen und Trinken vor Ort war halt vom Verlag gestellt.
Genau. Genau.
Es hat aber natürlich, denke ich mal, keinen Einfluss auf deine Meinung, die du heute äußern wirst, oder?
Nein, außer dass ich sehr leckeres indisches Essen hatte. Aber das hatte ja nichts mit den Spielen an sich zu tun. Das hat mich nur noch grundsätzlich zufriedener gemacht über das Wochenende.
Klasse. Ja, das wurde tatsächlich in den letzten Jahren auch immer sehr gelobt. In den letzten Jahren waren ja, glaube ich, Björn und Marisa dort. Und die haben auch das Essen sehr gelobt. Und auch die Gastfreundschaft, die da ja groß war. Ja, definitiv. Klasse. Also deckt sich das mit dir. Das Event war jetzt von wann bis wann?
Das ging übers Wochenende. Genau, das war vom 13. bis zum 14.9. Und wie gesagt, der erste Tag, der Samstag, der war relativ getaktet, dass gesagt wurde, ihr setzt euch einfach an die Tische. Also da wurde man nicht zugewiesen, sondern man hat sich einfach erstmal hingesetzt, wo man saß. Dann waren die Spieler aber in Gruppen unterteilt, sodass dann die Gruppen an den Tischen die beiden Spiele rotiert haben, wo sie zugehört haben und haben dann nochmal komplett gewechselt, sodass kein komplettes Durcheinander bei so vielen Leuten entsteht, wer jetzt wo wann was spielt, sondern dass man schon die Chance hatte, theoretisch, und meine Gruppe hat es geschafft, jedes Spiel, was da war, schon am ersten Tag zu schaffen.
Ja, cool. Ja, und da ist es ja schon einiges, weil das sind ja viele Spiele erschienen. Ja. Steigen wir doch vielleicht mal ein bei den Spielen. Es gibt ein neues altes Spiel, nämlich Straßburg, 2011 das erste Mal erschienen und ist jetzt neu veröffentlicht worden unter dem Titel Valencia. Das richtet sich jetzt wohl an zwei Personen. Vorher war es wohl für 3 bis 5 Personen, also jetzt ist es für 2 bis 5 Personen. Mhm. Und soll eine Spielzeit von 60 bis 90 Minuten bieten, ab einem Alter von 12.
Ja.
Und also es ist wahrscheinlich dann eher so ein Kennerspiel, vermute ich.
Es ist ein Beatspiel. So. Und zwar ein reines Beatspiel. Und das Besondere, glaube ich, an diesem Spiel ist, dass du auch Aktionen ausführen kannst, aber sogar auf die musst du beaten. Wir haben zu Spielbeginn ein Deck von 24 Karten und auf den Karten stehen Werte von 1 bis 6. Mhm. Jeder hat natürlich das gleiche Deck. Dieses Deck wird aber gemischt. Das heißt, die Zahlen kommen zufällig. Und wir wissen, über das Spiel gibt es 5 Beat-Runden. Und jetzt decken wir von unserem Deck eine Karte auf und legen die erstmal hin. Und können noch eine Karte aufdecken und legen die erstmal hin. Die Karten haben ja Werte. Und die aufgedeckten Karten, wie viele wir aufdecken, können wir völlig alleine bestimmen. Das heißt, wir können sagen, ich decke alle 24 Karten in der ersten Runde aus und spiele das Rest des Spiels nicht mehr mit. Theoretisch. Kann ich tun. Das heißt, unsere 24 Karten sind die Ressourcen, die ich habe für das komplette Spiel. Und ich decke auf die Karte und habe nur eine 1. Und denke, ja, komm, mit einer 1 kann ich nichts machen. Dann decke ich noch eine Karte auf, das ist dann eine 6. Dann vielleicht lasse ich die 6 mal einzeln liegen. Dann mache ich noch eine Karte. Das ist dann vielleicht eine 3. Und dann muss ich mich halt entscheiden, wann höre ich denn auf aufzudecken und wie wichtig ist es mir, jetzt in dieser Runde eine spezielle Sache zu tun.
Okay, hört sich spannend an.
Genau. Und dann haben wir eine ganze Menge von A bis F oder so Beatrunden. Das fängt an mit einer Beatrunde, wo ich sage, wer will in den Rat. Wenn ich im Rat bin, habe ich den Vorteil, ich kann Brunnen oder Palmen setzen in die Stadt. Wenn ich der Vorteil davon ist, wenn ich angrenzend mit meinen eigenen Männchen an einem Brunnen bin oder an einer Palme, kriege ich mehr Siegpunkte. Das heißt, im Idealfall will ich halt Palmen an meine eigenen Männchen setzen, um am Ende Siegpunkte zu bekommen. Dann gibt es oder auch Brunnen, die verschiedene Wertigkeiten haben oder mit Modulen sogar Spezialfähigkeiten. So, das ist die erste Auktion, die wir machen. Dann kommen in verschiedenen Abständen Auktionen auf Gegenstände. Das bedeutet, ich will Gegenstände haben, um sie später zu verkaufen. Aber ich kann Gegenstände nicht einfach verkaufen. Nein, ich muss darauf bieten, sie verkaufen zu dürfen. Das heißt, dieses Spiel fordert von uns ein Absehen, was ist für mich jetzt am wichtigsten. Denn auch wenn ich jetzt beispielsweise Waren verkaufe, das ist mit die einzige Auktion, wo auch der zweite und der dritte nicht verkaufe, sondern Waren bekomme, das ist das einzige, wo drei Leute was bekommen. Der erste, zweite und dritte Platz. Der erste darf nämlich auch ein Männchen in dieses Haus setzen, in den Rat nenne ich es jetzt einfach mal. Dann darf er ein Männchen in die Stadt reinsetzen. Das kostet allerdings wieder Geld. Und um Geld zu bekommen, muss ich natürlich verkaufen. Und dann kriege ich auch noch eine Ware, die ich natürlich verkaufen muss. Und das ist so ein Zusammenspiel von mehreren Ebenen, wo ich mir Gedanken machen muss, was ist jetzt für mich wichtig? Vor allen Dingen der die letzte Auktion gewonnen hat, der ist auch immer der aufspielt. Der sagt, okay, ich biete jetzt mal mit.
Und jetzt bei diesen Bietrunden ist dann aber immer das zufällige Kartenprinzip, was du am Anfang besprochen hast, oder ist das jetzt...
Nein, du hast die Karten, du hast die einfach Stapel, entweder du hast die einzelne Karten hingelegt, wie eine 6 ist ja schon relativ hoch, das ist die höchste Zahl, die kann ich mir einzeln hinlegen, oder ich lege halt mehrere Karten übereinander. Aber sobald ich das gemacht habe, ist das fix. Das heißt, ich habe nicht Karten in der Hand und sage, ich nehme jetzt mal 2 Karten und leg die aus. Nein, ich muss mir vorher entscheiden, ich habe 3 Beatrunden und mit diesen 3 Beatrunden kann ich mitspielen. Das heißt, bevor wir diese ganzen Runden machen von A bis F, muss ich mich entschieden haben, wie viele Stapel an Karten mache ich mir. Wie oft kann ich überhaupt mitspielen? Das darf ich während dieser Beatrunde nicht mehr ändern.
Okay, also zwischendrin kannst du dann auch sagen, okay, jetzt biete ich gar nicht mit, weil ich hebe jetzt meinen Stapel auf.
Genau.
Ja.
Die einzige Möglichkeit, Karten wieder zurückzubekommen, ist, wenn du irgendwo mitbietest, aber gar nichts bekommst. Also da ist das Spiel schon relativ fair. Heißt, wenn ich nur eine Karte ausliegen habe und ich biete und bekomme dafür gar nichts, dann darf ich die tatsächlich unter meinen Stapel wieder zurückschieben.
Okay.
Ne? Dann gibt es noch eine Möglichkeit, darauf zu bieten, meine Männchen in der Stadt zu bewegen. Das macht daher Sinn, weil an den Brunnen, die mir ja nachher Siegpunkte geben, sind die Häuser, wo ich meine Männchen reinsetzen kann, teurer. So kann ich auf ein sehr günstiges Haus bieten während dem Spiel und dann darauf bieten, mit meinem Männchen nachher auf ein teures Feld zu laufen, was mich dann nichts mehr extra kostet.
Mhm.
Und zu alledem kommen dann noch Endziele. Und diese Endziele sagen zum Beispiel, hab an 4 verschiedenen Brunnen ein Männchen stehen. Oder hab die und die Ressourcen am Ende vom Spiel. Und diese ganzen Komponenten so zusammenzukriegen im Kopf, das ist schon echt interessant. Vor allen Dingen der Geldmangel auch, den man die ganze Zeit hat, weil man will ja auch verkaufen und während einer Runde gibt's nur 2-mal die Möglichkeit zu verkaufen. Und wenn du mit 4 Leuten spielst, bist du schnell in der Bredouille, weil irgendwann kommt der Punkt, wo alle verkaufen müssen, irgendwie ihre Waren, die sie ersteigert haben. Und dann wird auch viel einfach nur auf Verkaufen geboten. Mhm. Also ich fand Das fand ich echt spannend, obwohl ich überhaupt kein Beatspiel-Mensch bin, eigentlich.
Ja, das hört sich, also das ist ja 2011 erstmals erschienen, Straßburg. Und ich weiß, wir hatten damals so eine Phase, wo halt Beaten überall in Brettspielen zu finden waren. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so oft der Fall. Und ich vermute, deswegen kann man es jetzt dann auch wieder mal genießen, weil ich fand, früher gab es eine Flut, da hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr, weil es in jedem dritten Spiel gefühlt wurde immer geboten und das hat dann teilweise auch noch die Spielrunden sehr lang gemacht, aber es hört sich jetzt hier so an, wenn man halt vorher sich schon entscheiden muss mit den Stapeln und so, das wird ja dann übersichtlich, also das wird wahrscheinlich nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, oder?
Nein, das ist kein Hin und Her, also das ist jetzt nicht wie bei Chinatown oder jetzt Waterfall Park oder so, wo du frei miteinander über den Tisch verhandelst und so. Und dann hier ist es so, ich bin dran, ich sag entweder ich mach mit oder ich mach nicht mit. Dann decke ich meine Karte auf, wenn ich mitmache, dann ist die Zahl fix. Und dann sieht der Nächste schon, oh nee, da komme ich nicht drüber oder da will ich gar nicht mitmachen, das ist mir zu viel. Und dann bietet er gar nicht mit. Oder er sieht, ja okay, mit den Karten, die ich hier gerade ausliegen habe, da kann ich sowieso nichts machen. Dann deckt er halt eine niedrige Karte auf, ganz bewusst, weil er nicht mitmachen kann. Er kriegt in der Runde nichts, spart sich die Karte und die kommt wieder unter den Stapel. Das ist also auch ein taktisch, kannst du auch quasi dann sagen, nee, das hat keinen Zweck mehr mit dem, was ich mir hier ausgelegt habe. Ne?
Ah, okay. Also,
ist schon nice.
Gut, also hat es dir auch gut gefallen?
Das hat mir gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein typisches Spiel ist, was ich mir selber kaufen würde. Aber ich würde es auf jeden Fall immer mitspielen. Weil, wie gesagt, eigentlich sind Beatspiele nicht so mein Ding. Aber hier, das hat schon so einen gewissen Reiz. Vor allen Dingen, weil das so eine, enorme Tiefe hat. Durch die Sachen, die du machen kannst und dass du erstmal durchblicken musst, wie gut und strategisch du eigentlich spielen kannst, selbst mit diesen zufällig aufgedeckten Karten. Also finde ich schon interessant.
Ja, ich muss auch nochmal nachtragen, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, das ist halt von Stefan Feld und das ist in der City Collection erschienen und das hatte ich jetzt vorhin am Anfang gar nicht miterzählt und illustriert wurde es von Mihailo Dimitrevski und bei Boardgame Geek steht auch, dass das Artwork von The Maiko wohl ist, also ich denke mal, das Cover ist dann wahrscheinlich von ihm gezeichnet und das Spielmaterial selber dann eben vom Artist gestaltet worden.
Mhm.
Ja, sieht auf jeden Fall schön aus bisher. Ja. Also jetzt hier zu sehen bei Boardgame Geek ist nur das Cover, aber du wirst da ja in Kürze sicherlich auch einen ausführlicheren Artikel zu schreiben. Und da gibt es ja bestimmt dann auch noch Bildmaterial, was ihr euch dann in
nahezu muss man sagen,
mit Spielen angucken könnt.
Genau, wir haben alles mit Prototypenmaterial gespielt, aber die Prototypen, mit denen wir gespielt haben, die sind sehr, sehr, sehr hochwertig produziert. Also das auf den Bildern sieht man nicht, würde ich behaupten, dass es sich da irgendwie um Prototypen handeln könnte. Die haben sich da schon also echt Mühe gegeben, uns da sehr fertiges Material zu geben.
Ach, cool.
Auf denen auch die Druckdaten basieren, so wie ich das verstehe.
Ja, okay. Ja, es kann sein, dass diese Produktionssamples sind. Die sehen dann immer schon ziemlich super aus, weil das machen die Fabriken ja oft, dass die dann einmal eine kleine Charge drucken, 2, 3 Exemplare und die schicken sie dann zum Überprüfen an die Kunden. Und wenn die dann die Druckfreigabe geben, werden die erst produziert. Und die sehen dann auch entsprechend gut aus.
Ja,
klasse. Ja, dann haben wir das nächste Spiel, was ich mir jetzt mal rausgepackt habe. Das ist ein kleineres Spiel auf jeden Fall. Out of Words heißt es. Und ist ein Spiel, was sich eher an Gruppen richtet. 2 bis 10 Personen, Spielzeit 30 Minuten, wird ab dem Alter von 10 empfohlen. Und es heißt, es ist ein Deduktionsspiel, Partyspiel und ein Wortspiel halt. Jetzt, bevor ich es wieder vergesse, Autor des Spiels ist Scott Brady und Mike Davis ist auch dran beteiligt. Was ist das denn für ein Wortspiel? Es gibt ja viele verschiedene coole Wortspiele. Ich fand ja auch letztes Jahr von Piatnik Crazy Birds of Fire richtig cool. Was macht denn dieses Spiel hier?
Was ich interessant finde jetzt mit diesen Wortspielen, um das jetzt nochmal einen ganz kleinen Bogen zu machen, ist, dass Queen Games gesagt hat, dass diese Wortspiele tatsächlich eine vierte Säule in deren Vertriebssystem sein sollen. Das heißt, wir können auf jeden Fall von Queen Games mehr Wortspiele in nächster Zeit erwarten. Zum Spiel selber, Out of Words ist ein Spiel, in dem wir versuchen, mit einem einzigen Wort ein anderes zu beschreiben. Dazu dürfen wir uns aber nicht einfach ein Wort aussuchen, sondern wir haben Anfangsbuchstaben, mit denen unser Hinweiswort beginnen soll. Man muss sich vorstellen, wir haben, wie viel sind's? 25 ausliegende Buchstaben. Die bilden quasi ein Raster. Einfach Anfangsbuchstaben, H, K, R, D, L, wie auch immer. Und die liegen da. Und jemand zieht eine Karte. Da muss er ein bestimmtes Wort von wählen. Ich hatte zum Beispiel, was ich sehr schwer fand, das Wort Wagen. So. Und es gab halt Buchstaben. Und man musste halt irgendwie dann einen Tipp finden. Unser Ziel ist es, mit diesen 25 Anfangsbuchstaben 10 Begriffe zu erklären. Mhm. Nur wenn wir mit einem einzigen Tipp es schaffen, dieses Wort zu erklären, dürfen wir einen neuen Buchstaben ziehen. Wenn wir 2, 3, 4, 5 Buchstaben brauchen, werden alle abgeräumt. Das heißt, wir haben immer weniger Auswahl an Anfangsbuchstaben. Und mein Tipp für Wagen war gespannt. Weil ich gedacht habe, kommt vielleicht jemand irgendwie darauf, dass es um was Älteres geht. Ich fand Wagen sowieso so schwierig, weil das was ist, was man nicht so wirklich benutzt als Begriff.
Ja, also du hast als Tipp gegeben Gespann und die anderen mussten einfach so auf das Wort Wagen kommen.
Genau, was natürlich sehr schwierig ist, zugegebenermaßen.
Ja. Ja.
Und aber bei manchen haben wir es bei einem mal geschafft. Und dann war halt ein bisschen Diskussion und habe ich gedacht, da kommen die nie drauf. Und dann habe ich halt Last einfach gesagt, mit L. Ich hatte L und habe ich gedacht, Last. So, jetzt wissen natürlich alle, dass ich Wagen meine. Ja, da kann man schon drauf kommen. War aber nicht so schwierig. Und einer am Tisch dann diskutiert und dann sagt er, ja, vielleicht ist es einfach Wagen. Und du darfst halt gar nichts sagen. Gell?
Ja.
Aber die anderen so, ja, nee, also keine Ahnung, vielleicht auch das und das und das. Ne? Und ja, auf jeden Fall haben sie wieder was Falsches gesagt. War aber ganz lustig zu sehen, wie sie darüber diskutierten und dieses eigentliche Wort in der Luft schwebte, aber das komplett ignoriert wurde einfach. Und mein letzter Tipp war dann einfach Heu und dann sind sie drauf gekommen.
Ja.
Ich habe einfach nur Heu, ne? So, und dann werden aber die Buchstaben, die ich dann benutzt habe, werden abgeräumt.
Ah, okay.
Und dann hat man halt nur noch die Buchstaben, die halt dann da liegen, ne? Und wenn dann nur noch ein V und ein C und ein Z dabei sind, dann irgendwann wird es halt schwierig, Wörter zu beschreiben.
Okay, und das ist aber ein kooperatives Spiel, das heißt, so als Gruppe versucht man halt möglichst
gut. Das ist absolut kooperativ.
Genau. Ah, okay.
Und das fand ich echt lustig. Ich bin eigentlich nicht so der Wortsuchmensch und so. Und oft finde ich, ich habe da so, zu viel Downtime oder so, aber wir haben zu viert gespielt, war man immer relativ schnell wieder dran. Ich würde es jetzt nicht in einer zu großen Gruppe spielen, aber so, wie es jetzt da war, hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Da gibt es auch 3 verschiedene Versionen, glaube ich, davon. Ich weiß gar nicht, wie die sich unterscheiden. Aber das hier war schon ein Riesenstapel mit Karten. Auf jeder Karte stehen 8 Begriffe drauf. Oje. Und selbst wenn du denselben Begriff ja 3-mal beschreiben musst, irgendwie über die Zeit, du hast ja nicht dieselben Buchstaben oder was da liegen. Das ist, glaube ich, unendlich widerspielbar.
Ja, cool. So Wortspieler, die finde ich, die wirken immer nicht so attraktiv, also auf mich jetzt auch nicht so attraktiv, aber ich finde, wenn man sie einmal ausprobiert, gibt es viele, die dann tatsächlich direkt funken, wo der Funke überspringt, die dann Spaß machen, wenn man sich halt drauf einlässt und einmal dieses Hirnverzwirbeln aktiviert hat, dann kommt man eben auch rein, was sich dann oft von außen so abstrakt anhört oder was sich dann vielleicht auch nicht so gut erklären lässt, aber wenn man es dann einmal selber ausprobiert, dann funktioniert ja doch ganz gut. Ich hatte mich übrigens gerade versprochen, ich hatte Crazy Words gesagt, ich meinte Perfect Words von Pjatnik. Ah. Das war ja letztes Jahr erschienen und da ging es mir nämlich auch so, wie ich dachte, okay, der Sven wollte es unbedingt ausprobieren. Wir hatten da bei der Neuheiten-Show da ein Exemplar von bekommen und wir haben das halt jeden Abend gespielt während der Spiel letztes Jahr, weil es einfach so einen Bock gemacht hat und Spaß gemacht hat und wir richtig gute Laune dabei bekommen haben. Und das ist halt auch ein Wortspiel. Und die darf man nicht unterschätzen. Die wirken oft so ein bisschen unscheinbar, aber ich kann es nur empfehlen, sich einfach mal drauf einzulassen. Und das hört sich so an, als wäre es jetzt hier bei dem Spiel tatsächlich, also bei Out of Worlds auch so.
Ich denke, der große Vorteil bei sowas auch hier ist, das bringst du halt überall auf den Tisch. Ne, das ist jetzt nicht so vergleichen mit einem Brettspiel, wo ich lange Regeln erkläre. Wenn du einfach gerade abends irgendwie noch ein bisschen was spielen willst, im Sinne von einfach irgendwas spielen, ist sowas genau das Richtige.
Ja, dann kommen wir direkt mal zu einem Familienspiel, Ladybugs. Und für alle, die jetzt den englischen Begriff nicht kennen und irgendwie jetzt an eine Lady denken, es geht da um Marienkäfer. Das Spiel ist jetzt für 2 bis 4 Personen. Die Spielzeit wird mit 30 Minuten angegeben, ab dem Alter von 8. Deswegen habe ich jetzt schon behauptet, einfach mal, es ist ein Familienspiel. Autor ist Jakob Andrusch und illustriert wurde es von Clemens Franz und soll dann eben auch diesen Herbst bei Queen Games erscheinen. Und das hast du auch schon mal angespielt, ausprobiert?
Ja, das habe ich zweimal sogar gespielt über die Tage.
Okay.
Und einmal zu viert, einmal zu zweit. Und ich habe gedacht, naja, so ein hochtaktisches, strategisches Spiel, ja, strategisch und nicht unbedingt, aber taktisch, das kann eigentlich zu zweit gar nicht funktionieren, habe ich gedacht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das funktioniert sehr gut zu zweit, obwohl sich der Spielplan gar nicht ändert. Aber fangen wir mal von vorne an. Im Endeffekt haben wir hier ein Area-Control-Spiel tatsächlich, was in Richtung, also wenn man jetzt so ein Spielgefühl beschreiben will, ist das eher tatsächlich so ein Schachspielgefühl. Weil wir haben immer 2 Käfer an der Hand. Die Käfer haben Punkte und das Spielfeld ist ein Raster und auf dem Raster gibt es Blumen, die aneinander angrenzend sind, die Gebiete bilden. Und ich will mit meinen Marienkäfern auf diese Blumenfelder, um da die Hoheit zu haben, um die meisten Marienkäferpunkte meiner Farbe dort zu haben. Wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, ich habe immer 2 Marienkäfer in der Hand. Die haben Punkte. Wenn ich einen Marienkäfer, und das mache ich ganz am Anfang, einen Marienkäfer auf meine Basis setze, hat der beispielsweise einen Punkt. Das bedeutet, den nächsten Marienkäfer kann ich von diesem genau ein Feld weit wegsetzen. Wenn das dann wieder den nächsten setze ich beispielsweise, also genau daneben, eine 5, dann darf ich von dem aus wieder 5 Felder in einer geraden Linie in die eine Richtung und 5 Felder in die andere Richtung gehen. Das heißt, mit jedem gesetzten Marienkäfer bekomme ich über das Spiel mehr Optionen. Dazu kommt, dass wir während dem Spiel nur 3-mal die Möglichkeit haben, überhaupt irgendeinen anderen Marienkäfer zu überspringen oder unsere Marienkäferpunkte zu manipulieren um +/-1 oder einen Turm von bis zu 3 Marienkäfern zu machen. Das heißt, wir sind wirklich über 90% des Spiels auf das, was wir vorher getan haben, angewiesen. Das heißt, es gibt eigentlich kein richtiges Glück. Das Glück kommt höchstens daraus, dass ich immer nur Zugriff auf 2 verschiedene Marienkäfer habe. Und die können halt manchmal für die Situation gut sein und manchmal für die Situation nicht so gut sein. Mhm. Also, wir wollen eigentlich auf diese Blumenfelder kommen, wo auch die anderen drauf wollen. Und auf andere Marienkäfer dürfen wir genau drauf hüpfen. Somit nehmen wir denen natürlich die eigenen Punkte weg und setzen unsere Punkte wieder in dieses Blumenfeld rein. Und was ich interessant fand, war, dass das eigentlich ein hoch interaktives Spiel ist, bei dem aber keiner spricht. Alle sind so mit diesem Spielfeld, konzentrieren sich so auf das, was passiert, weil gerade wenn du zu viert spielst, wenn da mal von jedem, weiß ich nicht, 5 oder 10 Marienkäfer auf dem Feld sind, gibt's enorm viele Optionen. Und vor allen Dingen willst du wissen, wenn du jetzt das machst, und dann kannst du nicht sagen, dann kann ich nachher das machen, sondern wenn ich das jetzt mache, kannst du gucken, okay, aber was können die anderen denn dann machen? Weil die können von ihren Marienkäfern ja wieder auch auf deinen draufspringen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, boah, ich mache voll den klugen Move, ich gehe in die Mitte, das ist das teuerste Feld von allen, da setze ich einen 6er rein, richtig geil, und ich übersehe aber, dass neben mir ein einsamer Marienkäfer vor dem anderen ist, dann hüpft der das nächste Mal einfach da drauf. Und dann ist mein Sechser weg.
Ja, ne? Cool. Ja, ich habe tatsächlich gesehen, das Spiel ist eine Neuauflage von Glücks.
Ja.
Und das ist 2016 erschienen und da habe ich mir jetzt das Spielfeld angeschaut. Das hilft, um das Prinzip zu verstehen. Da sieht man nämlich ganz genau, vertikal, horizontal werden halt die Würfel verteilt immer, also nicht Würfel, die, das sind da eben auch runde Plättchen gewesen mit Werten von 1 bis 6. Und ja, das, die sehen auch schon so ein bisschen wie Marienkäfer aus. Also das ist tatsächlich eine ganz lustige Sache, dass sie jetzt das Spiel dann nochmal neu aufgelegt haben. Und das Spielfeld sieht dann aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so abstrakt wie bei Glücks aus.
Nein, oder? Nein. Das ist ein grüne, also wie eine Wiese, kann man sich das vorstellen. Und da sind dann so Gänseblümchenbeete.
Ah, okay. Ja, es sieht ja dann auf jeden Fall ansprechend aus. Ist das Spielfeld ist aber ja immer gleich, ne? Also der Spielplan.
Ja, das ist nicht modular. Okay. Und wie gesagt, ich habe gedacht, ja, wir haben das zu zweit dann gespielt, weil der, mit dem ich das gespielt habe, der hat gesagt, ja, ich habe das noch nicht gespielt. Jetzt habe ich gesagt, keine Ahnung, ich kann dir das zeigen, 5 Minuten, da sind wir da drin, ne? Oder 2 Minuten erkläre ich dir die Regeln, ne? Und dann haben wir das gespielt. Und wir haben so die Felder am Rand angefangen, also nicht diagonal, sondern nebeneinander. Und ich glaube, beim dritten gesetzten Marienkäfer waren wir uns schon in die Quere am Kommen. Und ich habe halt so gedacht, ja, wenn du nur zu zweit spielst auf dem riesen Ding, dann macht jeder sein Ding und dann ist das Spiel irgendwann zu Ende und dann zählt man seine Punkte. Aber nee, überhaupt nicht. Also es hat mich total gewundert, wie schnell wir dann doch irgendwie uns in die Quere gekommen sind. Also war schon interessant. Braucht das Spiel tatsächlich? Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie doch modular sein kann, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben jetzt mit einer Version hier gespielt, die erstmal nicht so aussah, als wäre das irgendwie modular möglich.
Das war bei Glücks tatsächlich auch so, das war ein fester Spielplan. Ich frage jetzt nur, weil theoretisch könnte man so ein Spiel auch ein bisschen modular gestalten. Aber
ja.
Aber gut, das ist ein Familienspiel, das ist dann wahrscheinlich dann, ich denke jetzt schon wieder als Vielspieler.
Definitiv. Es ist ein Familienspiel, aber wie ich finde, wenn man sowas mag wie Schach, Dame oder so, halt diese abstrakten Spiele, dann ist man hier sowas von genau richtig. Also das ist auch wieder was, wo ich sagen würde, das ist eigentlich nicht das, also was ich selber mir kaufen würde oder so.
Ja.
Aber also Glücks, wenn du mir Glücks gezeigt hättest, dann hätte ich gesagt, ja schön, was geben wir weiter oder was auf der Messe. Das wäre jetzt nicht was gewesen, was auch nur im Ansatz mich dazu gelockt hätte, mich dahin zu setzen. Bei Ladybugs vielleicht ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich bin ich ja eher so ein bisschen der thematische Spieler und ich will irgendwie, das hier ist mir schon zu abstrakt quasi. Aber vom Spielsystem her oder so ist das einfach genial, mit wie wenig Regeln du so viel taktische Tiefe dahin bekommen kannst.
Mhm. Ja, es ist mal faszinierend. Und dann natürlich, nur weil wir jetzt irgendwo hinfahren und Spiele besprechen, heißt das ja nicht automatisch, das sind alle Spiele, die unserem Geschmack entsprechen. Aber da draußen gibt es ja viele unterschiedliche Geschmäcker und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann den einen oder anderen auf jeden Fall überzeugen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Jetzt hatte ich, jetzt kommen wir zu einem dicken Brocken. Ich glaube, den größten Brocken, den du am Wochenende gespielt hast. Da bitte ich dich dann auch wirklich nur ganz, ganz grob mal einen Überblick zu geben, weil im Detail werden wir das halt auf der Webseite noch vorstellen. Sonst würden wir wahrscheinlich jetzt alleine eine Stunde über das Spiel sprechen. Hattest du vorher schon angekündigt, dass das sehr umfangreich ist, nämlich Chichen Itza heißt das Spiel. Und das ist auch von Stefan Feld und illustriert wurde es von Markus Erd. Und das ist tatsächlich jetzt keine Neuauflage von einem alten Spiel, sondern ein komplett neues Spiel. Die Spielzeit wird mit 60 bis 120 Minuten angegeben und empfohlen wird es ab dem Alter von 12, ist also wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens ein Kennerspiel.
Ja, oder ein Expertenspiel halt.
Ja. Okay. Und ja, das hast du auch ausprobiert, ne? Hast du auch?
Ja, das habe ich nicht nur ausgespielt. Da kann ich sogar richtig viel drüber sagen, was ich jetzt nicht tun werde. Aber ich habe das tatsächlich 2-mal komplett gespielt und 1/2 Mal, weil ich dann für jemanden eingesprungen bin nachher, der weg musste und ich eine Partie beendet habe für die Person.
Ach, okay.
Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das mal grob angespielt, sondern ich habe 6 bis 7 Stunden an diesem Spiel gesessen.
Okay, das ist ja schon auf jeden Fall ein klarerer Einblick, den du da genommen hast. Auf
definitiv.
Jeden Fall.
Was machen wir über Chichen Itza? Chichen Itza ist so ein Area-Control-Spiel, mit Area-Control-Elementen. Was das Spiel aber eigentlich ausmacht, ist, dass es so eine Kreuzung ist zwischen einem Worker-Placement, also einem klassischen Euro-Spiel, wo ich was einsetze und ganz klar was dafür bekomme, und auf der anderen Art ein Ameritrash-Spiel, wo ich einfach Würfel werfe und gucke, was passiert. Das ist ja so eine Art und Weise von Spielen, die wir in letzter Zeit immer, ja, also wir haben es super wenig. Ich würde sagen, sowas wie Andromeda's Edge geht vielleicht in die gleiche Richtung, weil wir da auch einfach Würfel werfen. Was ich als Negativbeispiel sagen kann, was in die Richtung geht, wo man auch Arbeiter platziert, was bekommt und dann irgendwie würfelt und Zufall bekommt, das war Rockhard. Das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Das heißt, ich glaube, auch hier ist die Spanne bei dem Spiel zwischen den Leuten, die das wirklich abfeiern werden, und den Leuten, die das nicht mögen. Also ich glaube, das geht sehr weit auseinander. Also entweder du magst das nicht. So ein Mittelding wird schwierig. Und dazu kommt noch das Problem, dass das Spiel konfrontativ ist. Also es ist nicht einfach nur der Wettstreit zwischen uns, sondern ich will schon zu dir und dich wegkloppen an manchen Stellen. Ne?
Okay.
Das heißt, das sind so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, ich will strategisch was machen. Ich habe mir das überlegt. Ich arbeite darauf hin. Und dann funktionieren die Würfel nicht.
Ah.
Und das muss man abkönnen.
Ja, okay.
Und das bei einem Spiel, was eine Spielzeit hat von einer halben bis dreiviertel Stunde pro Person.
Mhm. Ne?
So. Aber mal von vorne.
Ja.
Wir sind in Chichen Itza und haben Soldaten da. Und wir sind umgeben von unendlich vielen Monstern, die wir besiegen können. Dadurch kriegen wir Siegpunkte. Wenn wir ein Feld einnehmen mit einem Monster, dann bringt uns das auch nachher Punkte. Manche Punkte, Felder mehr wie andere. Da haben wir so einen kleinen, ja, Exploration ist übertrieben, aber es gibt so Ruinen. Wenn du die aufdeckst, dann kriegst du halt einen Sofortboni. Und wenn du die länger hältst, dann kriegst du am Ende noch mehr Felder, weil für jedes Feld, was du am Ende vom Spiel hältst, kriegst du Siegpunkte einfach. Wir spielen über 4 Runden, die sind klar getaktet. Am Anfang kriegst du Einkommen, ne, wie bei einem klassischen Euro. Ne. Das heißt, du hast einfach Geld und mit diesem Geld setzt du nachher deine Arbeiter. Und mit den Arbeitern kannst du verschiedene Sachen machen. Da haben wir ein Raster. Auf diesen Raster können wir die das ist frei verteilbar. Das heißt, jedes Mal, wenn wir spielen, ist das Raster anders zueinander gelegt. Und wir haben um das Raster rum Geldwerte, so dass theoretisch ein Feld 2 Geldwerte betrifft. Die erste Person, die sich auf ein Feld setzt, muss den niedrigeren Wert bezahlen. Und die zweite, dritte und vierte Person muss dann, wenn sie das gleiche Feld nutzen will, den höheren Preis bezahlen.
Also so. Ganz typisch, wie bei Worker Placement oft.
Genau. Das bedeutet, dass du, nur um das jetzt mal verständlich zu machen, es kann sein, dass du in einer Runde kriegst du 13 Geld, wenn es wirklich gut läuft. Dann kann es sein, dass das eine Feld dich 1 kostet und der nächste, der da drauf geht, den kostet das schon 7. Und wenn man nur 13 Geld für eine Runde hat und 4 Arbeiter, merkt man, man ist sehr schnell eingeschränkt unter Umständen. Das heißt, man muss sich sehr gut das überlegen. Zudem kann es sein, dass ein Feld auch nur eine Spanne von 1 Geld hat oder überhaupt gar nicht verschieden kostet, weil sich 3 und 3 irgendwie kreuzen. Das heißt, ich muss mir von Anfang an dieses Worker-Placement-Teil angucken und sagen, was muss ich jetzt unbedingt machen, um das hinzukriegen, um das Geld zu sparen. Und was kann ich auch später machen? Das wird vielleicht gar nicht bedeutend teurer. Das ist schon mal so eine Grundüberlegung, dieser erste Teil, den wir machen, wenn wir dieses Spiel spielen. Diese grundsätzliche erstmal Überlegung, was ist für mich am effizientesten jetzt? Das finde ich schon mal sehr interessant. Die Arbeitereinsatzfelder sind einfach, entweder ich kann meinen Kampf verbessern, ich kann mich bewegen und dadurch kämpfen, ich kann mir neue Arbeiter holen, ich kann mich auf Krieg trimmen, denn wir spielen zwar konfrontativ, aber um jemand anderen angreifen zu können, muss ich erstmal den Krieg erklären. Deswegen kann ich ein bisschen sehen, wie sicher ich mich fühlen kann, weil alle um mich rum schon den Krieg erklärt haben oder halt eben keiner, dann kann ich halt schon ein bisschen darauf spielen und weiß, naja, so schnell greift mich keiner an, weil die können das gar nicht halt. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Genau. Dann kommt, das ist dieses Einsetzen. Dann kommt die nächste riesengroße Phase, das ist der Kampf. Der Kampf wird einmal ausgelöst durch Bewegung, wenn ich mich auf einem Feld mit gegnerischen Einheiten stehen bleibe. Das können entweder meine Mitspielenden sein oder Monster halt. Ja. Oder wenn ich am Ende auf der Tempelleiste als letztes bin, dann wird nämlich ein Monster immer in die Stadt einfallen und ich muss das bekämpfen. Wenn ich kann strategisch letzter bleiben auf dieser Leiste, wenn ich mich gut im Kampf ausgerüstet habe und ich weiß, so, ja, soll das Monster halt kommen, dann mache ich platt, kriege ich die Punkte dafür. Ne? Funktioniert also. Ne? Es sei denn, die Würfel fallen nicht. Das hatten wir ja schon. So, der Kampf, und das ist halt auch wieder interessant, aber auch wieder komplex, besteht aus 5 Phasen. Einmal einer Magiephase, einer Fernkampfphase und 3 Nahkampfphasen, die dann kommen. Und jede einzelne Phase muss ich einzeln für mich aufwerten.
Okay, das heißt, dauert das dann nicht sehr lange?
Das kann relativ lange dauern. Also wie gesagt, das ist kein kurzes Spiel. Das heißt, der Kampf ist in der Hinsicht eigentlich interessant, auch Spieler gegen Spieler. Aber ja, wie du sagst, du würfelst nicht gerade einen Würfel und hast, wer gewinnt. So funktioniert das nicht. Du musst jede Phase durchgehen, bis einer entweder sich zurückzieht, Monster werden sich mit Sicherheit nicht zurückziehen, oder bis eine Mannschaft komplett ausgelöscht ist. Ne? Fängt damit an, wir haben einen Stapel mit Magiekarten. Da ist entweder Feuer- oder Erdzauber drin. Das heißt, zu Beginn deines Zuges musst du dich entscheiden, wie viel Feuer- oder Erdzauber du spielst. Die funktionieren ein bisschen anders. Feuer kann mehr Schaden machen, hat aber eine kleinere Trefferquote, ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall musst du das aufleveln, um überhaupt mehrere Karten spielen zu können. So, dann hast du Magie gemacht. So, das, wie gesagt, wir werfen Würfel und das kann zünden, Feuerzauber, ne? Kann aber auch genauso gut verpuffen. Du machst gar keinen Schaden. Beides gleich möglich. Ne?
Kann man denn die Würfel noch beeinflussen? Gar nicht, okay.
Also, weil gar nicht. Es gibt, wenn du Glück hast, kriegst du irgendwie eine Kampfverbesserung in die Hände, wo du das machen kannst. Stimmt, du kannst neu würfeln. Stimmt ja gar nicht. Du kannst neu werfen. Du hast aber nicht einfach so, sondern du musst auch wieder dir diese Glücksmarker erarbeiten. Du kriegst die nicht einfach so. Ne? So. Das heißt, du kannst neu werfen, so. Das hast du dann wieder eine Chance, dass das hinhaut. Dann gehst du in die Fernkampfphase und machst genau dasselbe. Du guckst, wie viel Würfel du werfen kannst, ne, und schießt dann da drauf und hoffst, dass du wieder Schaden machst. So, und dann gehst du in die Nahkampfphase und das ist das erste Mal, wo es relevant ist, wie viele Einheiten du überhaupt in dieses Feld gezogen hast, wo du kämpfen willst. Dann darfst du für jedes Männchen, was du da reingezogen hast, halt einen Würfel werfen. Und zu Anfang treffen die nur mit einer 1. Also ist auch sehr unwahrscheinlich. Ne? Das heißt, ich will mich am liebsten erstmal ein bisschen aufleveln, um überhaupt in Kämpfe reinzugehen. Im Idealfall. Und gerade die Monster, die sind auch ein bisschen verschieden. Da gibt's zum Beispiel einen Triceratops, mit dem willst du gar nicht in den Nahkampf gehen, weil der hat Schilde. Dann ist es super schwer, den überhaupt zu treffen. Und gegen einen Drachen willst du überhaupt gar nicht kämpfen, weil das eine 50-50-Chance ist, dass er so deine ganzen Einheiten sofort wegmacht, oder? Du hast halt Glück und gar keine einzige Einheit stirbt. Das ist halt, der Kampf ist Glück. Du kannst nicht wirklich manipulieren. Wenn du viele von diesen Glückstoken hast, darfst du in jeder Runde 2 davon abschmeißen, um einen sicheren Schaden zu machen. Das ist das Einzige, womit du kalkulieren kannst. So, wenn ich wirklich Pech habe, habe ich genug Glückstoken, um den Gegner vielleicht so oder so rauszuhauen. Wie gesagt, man muss das abkönnen können. Vor allen Dingen, das ist so wie bei Risiko. Ne? Ich laufe halt mit einer riesen Armee zu jemanden und der würfelt die ganze Zeit nur 6. Ja, dann machst du halt nichts. Dann ist es halt so, ne? Dann kann man die ganze Zeit das Spiel verfluchen oder man sagt halt einfach, das Spiel ist jetzt doof gelaufen, Mist, jetzt muss ich mal gucken, was ich sonst machen kann. Gell? Und Zudem gibt's noch so ein kleines bisschen, also da liegen noch Edelsteine rum, es gibt öffentliche Aufträge, es gibt Helden, die du rekrutieren kannst, die dir helfen in Kämpfen oder bei der Bewegung. Wenn du Monster weghaust, kriegst du halt Siegpunkte dafür, wie viele Leben die haben. Und das ist halt so ein Riesensymbolfest auch, weil, was ich jetzt sagen kann, für alle Spiele, die auch noch kommen, ja okay, logischerweise bei den Kleinen nicht, die, also bei Out of Words war es natürlich nicht sprachneutral, aber jedes von diesen Spielen, die wir heute besprechen, ist sprachneutral komplett. Auch dieses hier. Das heißt, man muss sehr viel Symbolsprache lernen, wobei das eigentlich geht. Muss man trotzdem sagen, die Regelerklärung von Chichen Itza hat eine Dreiviertelstunde gedauert und ich glaube auch, du kriegst das nicht drunter wirklich hin. Mhm. Also das war keine langsame Erklärung und es wurde nicht 100-mal nachgefragt. Du musst schon dich auf dieses Spiel einlassen. Und noch eine Sache, bevor du jetzt noch was sagen kannst, das Spiel ist 100% modular. Das heißt, nicht nur diese Einsatzfelder, wie die zueinander stehen, sind modular und die Preise, die sich jede Runde ändern, übrigens, die sind modular, sondern auch das komplette Spielfeld. Sodass in meiner ersten Runde beispielsweise habe ich gedacht, ja, ich hole einfach alle Edelsteine, das sieht für mich cool aus, da kriege ich Boni für und so und die lagen alle so schön nebeneinander. Und dann war das nächste Mal, wo ich gespielt habe, das Spielfeld so aufgebaut, die waren unendlich weit auseinander, war super schwer, die zu erreichen, es standen andere Gegner drauf, die Felder für die Bewegung waren so aufgeteilt, dass du da nicht so einfach hinkamst und dann hat sich das auch wieder ganz anders angefühlt, da habe ich gedacht, okay, also die Taktik wie beim letzten Mal, das wird diesmal nichts. Mhm. Ne? Also das ist auch schon interessant, also da steckt sehr, sehr, sehr viel drin in dem Spiel.
Ja, cool. Also ich habe jetzt, glaube ich, verstanden grob, wie es funktioniert. Das ist halt so eine Mischung zwischen Worker Placement und Kämpfen. Und man hat halt manchmal auch den Faktor Glück drin. Und das ist natürlich trotzdem ein langes Spiel. Also ich könnte mir vorstellen, für Runden, die das Spiel dann halt wirklich sehr gerne mögen, ist das dann durch den Wiederspielwert, dann durch das Modulare, dann gibt es einen hohen Wiederspielwert. Und wie du schon sagtest, ich glaube auch, also alleine wenn man hört, lange Spielzeit und Glücksfaktor, da gibt es sofort eine Gruppe, die sagt, nee, danke, ist nicht meins. Aber das ist ja auch völlig okay. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Geschmäcker.
Ich glaube, noch mehr spalten tut eigentlich die Tatsache, dass du eine Gruppe haben musst, die aktiv gegeneinander spielen will.
Stimmt, konfrontativ, das muss man abkönnen.
Ja, das ist ja nicht, das ist ja wirklich ein echtes konfrontatives Spiel in der Hinsicht, ne? Wobei man sagen muss, dass die Gruppen, mit denen ich jetzt gespielt habe, du hast gemerkt, das sind keine konfrontativen Spieler. Es ist was anderes, in einem Worker Placement sich einfach mal was wegzunehmen, ein Feld, und dann ist ärgerlich, sondern wirklich zu jemandem zu gehen und dem aus dem Feld wegzumachen, ne? Das ist was anderes, ne? Aber Leute, die zum Beispiel Risiko spielen oder so und sagen, ich mag das, dieses wirklich meine Armee da reinziehen und den wegzuholzen, das ist wieder genau das Richtige, ne? Weil das hat auch wieder diesen Flair, dann einfach Würfel werfen, du lotest halt deine Chancen aus bei dem Spiel. Du sagst halt, okay, meine Chance ist ziemlich gut, dass ich das jetzt schaffe. Aber wenn die Würfel halt nicht wollen, wollen sie nicht. Das ist halt manchmal so. Du kannst halt nicht sagen, ich gehe jetzt da rein und dann schaffe ich das, sondern meine Chance ist ziemlich hoch. So ein Spiel ist das.
Ja, okay. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Worker-Placement-Spiel, glaube ich. Und zwar Ronin. Ist jetzt auch eine Neuheit für diesen Herbst. Richtet sich an 1 bis 5 Personen. Da ist die Spielzeit überschaubarer. Zumindest laut Boardgame Geek liegt die bei 60 Minuten. Wird empfohlen ab einem Alter von 10 Jahren. Autor ist Emanuel Ornella. Und das, wie gesagt, bei Queen Games erschien oder wird da erscheinen. Ein Grafiker ist tatsächlich gar nicht angegeben, zumindest nicht bei Boardgame Geek. Das hast du auch mal auf den Tisch gebracht.
Genau. Hier haben wir auch ein, ja, kann man schon sagen, Arbeiter-Einsatzspiel und aber auch ein Set-Collection-Spiel. Im Grunde genommen geht es immer darum, irgendwelche Sets zu sammeln. Wie wir das machen, ist interessant, weil wir haben 5 Arbeiter, ich bin mir gar nicht sicher, 4 oder 5 Arbeiter. Und die setzen wir auf die Karte von Japan. Dadurch kriegen wir Einfluss in die verschiedenen Gebiete. Ein Einsatzfeld, also das sind immer Städte. Eine Stadt hat dann einen Einfluss auf unter Umständen mehrere Gebiete. Und nachdem wir alle unsere Arbeiter gesetzt haben, wird einfach geguckt, wer hat den höchsten Einfluss. Bei Gleichständen, wer ist am meisten wieder auf einer Leiste vorne, wie das gerne so ist, ne? Und der darf sich dann Ressourcen aus dieser Provinz, wo wir Einfluss drauf ausüben, rausnehmen. Und mit diesen Ressourcen schließen wir wieder Aufträge ab. Also so ein ganz einfacher Loop im Prinzip.
Mhm.
Da ist es natürlich dann wieder so, welchen Auftrag nehme ich mir, weil sobald ich meinen Arbeiter setze, mache ich direkt eine Aktion, die irgendwie kommt. Das heißt, das Einsetzen ist immer verknüpft mit einer Aktion, die sich dann wechselt. Zum Beispiel, ich setze mich in Hirado rein, dann darf ich in der T-Leiste eins vor und dann wird dieses Plättchen aber geflippt. Das heißt, jedes Einsatzfeld ist doppelt. Das ist auch so eine lustige Mechanik. Das heißt, bis das nächste Mal jemand nach Hirado geht, wird dieses Feld wieder ein anderes sein. Und das finde ich auch ganz lustig, dass sich das dann switcht. Manche Städte haben, also Großstädte haben dann auch zwei verschiedene Aktionen, die ich wählen kann. Wie zum Beispiel, dass ich mir Aufträge neu nehmen kann, was sehr wichtig ist. Ich muss immer viele Aufträge auf der Hand haben, weil am Ende von einer Runde darf ich nur vier Ressourcen mitnehmen. Das heißt, wenn ich aus Glück oder Können eine Überproduktion habe und nachher 10 Rohstoffe habe, darf ich nur 4 davon in die nächste Runde mitnehmen, wenn ich die für meine Aufträge nicht benutzen kann. Das heißt, ich muss halt immer gucken, ein Gleichgewicht zu haben, welche Aufträge habe ich, wie kriege ich die erfüllt und wo mache ich Einfluss, um die richtigen Ressourcen zu bekommen. Denn jede Runde wir nehmen ja die Ressourcen aus dieser Provinz und die werden zufällig nachgelegt. Das sind also kleine Plättchen. Das heißt, in jeder Runde hat jede Provinz andere Plättchen und ich will vielleicht in einer anderen Provinz Einfluss haben. Jetzt kommt aber das Aber. Um einen Auftrag zu erfüllen, muss ich auch in der passenden Stadt stehen. Das heißt, ich kann mich nicht einfach nur irgendwo hinstellen. Die Aufträge sind mit Städten verknüpft. Oh, okay. Und die lukrativsten Einsatzfelder sind natürlich in der Mitte, weil die auf viele Provinzen Einfluss üben. Aber da kann ich keinen Auftrag erfüllen. Und das ist halt ein cooler Loop in sich. Und ich glaube, das ist das Spiel von allen, was mir am besten gefallen hat, wo ich sagen kann, das kriege ich auch am ehesten auf den Tisch und gefällt mir persönlich mit auch am besten tatsächlich. Weil dieses einfache Einsetzen und die paar Twists, die da drin sind mit der Set Collection zum Beispiel, wenn ich einen Auftrag erfülle und ich schaffe es, 2 passende Aufträge zu erfüllen, dann darf ich mir noch ein Bonusplättchen nehmen, wo ich am Ende noch mehr Siegpunkte für bekomme. Es gibt Felder, wo ich meine Arbeiter upgraden kann, dass die zum Beispiel eine stärkere Aktion ausführen können. Oder dass die, normalerweise darf in jede Stadt nur ein Männchen, aber es gibt auch, zum Beispiel kann ich den upgraden, dass ich den zu einem anderen Arbeiter setzen kann oder sogar in die Region selber und mir eins von den Städten aussuchen kann, sodass ich die dann upgraden kann und so. Ja, okay. Das ist schon cool gewesen.
Ja, ist das denn jetzt so ein Kennerspiel schon oder ist das noch Familie Plus?
Na, das ist ein Kennerspiel.
Okay.
Das ist zwar im Prinzip einfaches Set Collection, aber du musst halt schon im Blick behalten, deine Aufträge, was brauche ich, wo muss ich Einfluss haben, wie kriege ich den höchsten Einfluss? Zum Beispiel kannst du auch Häuschen bauen in eine Region. Das Häuschen zählt aber nur Einfluss mit, wenn du selber in der Region mit vertreten bist mit einem von deinen Samurai. Also das ist schon über ein Familienspiel, definitiv. Ja. Hat okay. Mir richtig gut gefallen.
Ja, cool. Ja, dann kommen wir noch, ich glaube, das ist dann jetzt doch eher ein Familienspiel, Propeller Island von Stan Kordonski und illustriert wurde es von Michailo Dimitrevski und das richtet sich an 2 bis 4 Personen. Die Spielzeit ist gar nicht angegeben bei BoardGameGeek und wird empfohlen ab dem Alter von 10. Ja, und was ist das denn für ein Spiel? Das sieht tatsächlich, da gibt es auch schon tatsächlich Fotos bei BoardGameGeeks bei BoardGameGeek zu sehen.
Also die Leute, mit denen ich das gespielt habe, die sagen, oh, das sieht ja aus wie Dice Hospital oder oh, das sieht ja aus wie Dice Theme Park. Und ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass es, glaube ich, derselbe Autor ist, wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Und die haben das sofort wiedererkannt. Ich kenne die beiden Spiele nicht, deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden. Aber im Endeffekt haben wir bei Propeller Island eine Insel, ein kleines Sechseck und darauf können wir zu Spielbeginn produzieren. dann wäre eine ganze Handvoll Würfel, nämlich die Spieleranzahl mal 2+1 geworfen. Die kommen dann werden in die Mitte geworfen und gewissen Feldern zugeordnet. Und um diesen Feldern sind wieder Plättchen, die ich mir nehmen kann, um meine Insel zu erweitern. Die zum Beispiel eine Produktion machen, die zum Beispiel Energie produzieren. Andere machen aus dieser Energie wieder Stahl oder Zahnräder. Und dann habe ich Aufträge in der Hand. Und dieses Energie, Stahl und Zahnräder, die brauche ich beispielsweise wieder, um Aufträge zu erfüllen. Das heißt, was ich will, ist, meine Insel zu vergrößern, eine Engine aufzubauen, tatsächlich, um viel zu triggern. Denn entweder, wenn ich mir einen Würfel aus der Mitte nehme, darf ich mir ein angrenzendes Plättchen nehmen, um meine Insel zu vergrößern. Oder ich löse damit eine Produktion aus auf meiner Insel. Wenn ich mir eine 1 hole, darf ich alle Produktionen mit einer 1 beispielsweise triggern und dann produziere ich halt rum. Das bedeutet aber, ich muss erstmal Männchen darauf haben, die diese Insel überhaupt bedienen. Das heißt, in einer Runde, die ja aus 2 Würfeln besteht, also ich nehme mir entweder den Würfel und produziere oder ich nehme mir ein Plättchen aus der Mitte, um meine Insel zu vergrößern. Genau, da müssen dann wieder Männchen draufstehen, die ich auch wieder über eine andere Aktion bekomme. Und dann versuche ich halt so ein Gleichgewicht zu finden, aus Plättchen nehmen und produzieren und Aufträge abarbeiten. Was mir zweimal nicht gelungen ist, muss ich sagen, ich fand es einfach nur total geil, mir eine übertriebene Engine aufzubauen, dass ich mir einen Würfel genommen habe und meine ganze Insel dann getriggert hat, woraus einfach nur eine große Überproduktion entstanden ist und ich nachher dachte, okay, ich habe jetzt halt super viel Zeug, aber ich kann jetzt irgendwie gar nicht so richtig was damit machen, weil in einem Würfel, den du nimmst, dann darfst du auch einen Auftrag abarbeiten. Und was wichtig ist als Tipp für alle, die das in Zukunft spielen, diese orangenen Karten, die dir am Spielende Siegpunkte für irgendwas geben, wie zum Beispiel, du musst, die Würfelwerte haben als Produktionsgebäude oder so, die sind gar nicht so unwichtig.
Ja. Okay, ja, super.
Genau.
Ja, das ist tatsächlich der Autor von Dice Hospital, das ist richtig. Ja. Ich habe gerade mal geschaut, er hat tatsächlich auch noch ein paar andere Spiele, die man auf jeden Fall mal kennen könnte. Zum Beispiel Endless Winter ist auch von ihm. Ja, und ist auf jeden Fall ein Autor, der viele Spiele schon veröffentlicht hat.
Ja.
Und davon auch einige gute.
Was ich bei Propeller Island ganz interessant fand, ist auch, dass das Spielende, das ich jedes Mal getriggert habe, aber wie gesagt, viel zu früh, auch verschieden ist. Also entweder ich setze alle meine Arbeiter ein auf meine Inseln oder ich lege halt 7 Aufträge aus. Das triggert halt so ein bisschen verschieden das Spielende. Das heißt, ich muss auch die anderen so im Blick behalten. Das heißt, es gibt keine feste Rundenanzahl, wie das bei vielen Spielen so ist, sondern die Spieler, Spielerinnen entscheiden selber, wann das Spiel zu Ende ist und wann es auch für sie gut ist, das Spiel zu beenden. Finde ich ganz cool. Jeder hat seine eigene kleine Spezialfähigkeit, die er, wenn er einen gewissen Ruhm erreicht hat, noch triggern kann. Das war auch noch interessant. Generell eigentlich ein gelungenes Spiel, wobei ich jetzt persönlich nicht weiß, wie lange da die Wiederspielbarkeit hält. Das ist, kann ich sehr schwer einschätzen. Ich habe es zweimal komplett gespielt und habe zweimal relativ was Ähnliches gemacht, weil es sich einfach so ergeben hat. Aber wie gesagt, ich habe ja selber herausgefunden, dass das nicht die beste Taktik war. Einfach zu sagen, du kannst nämlich deine Plättchen mit der Zeit upgraden. Das heißt, kommt darauf an, welchen Auftrag du erfüllst. Dann kannst du auf so ein Plättchen auf deine Insel drauflegen, dass die mehr produziert oder bei einer beliebigen Würfelzahl. Und wie gesagt, ich habe das halt komplett übertrieben. Mir hat das einfach Spaß gemacht, meine Insel so komplett perfekt in die Engine aufzubauen, dass sie mit einem einzigen Würfelwert quasi komplett triggert. Aber das ist halt auch nicht der beste Weg.
Ja, aber wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Ne?
Richtig. Es hat Spaß gemacht, was soll ich sagen.
Dafür spielt man Spiele, dass es Spaß macht. Also ich finde es auch mal Spiele gut, die, auch wenn man jetzt nicht gewinnt, auch gerade wenn man aus einem neues Spiel spielt und aus dem Bauch raus spielt, kann man ja oft noch gar nicht so richtig durchschauen, was man da tut, je nach Spiel.
Ja.
Und deswegen absolut ja, hört sich spannend an. Das könnte man sich auf jeden Fall mal dann nochmal merken für Essen, Propeller Island. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Das ist ein kleines Spiel und das heißt der Glückselefant. Und das ist ein Spiel für 3 bis 6 Personen, 30 Minuten Spielzeit, ab dem Alter von 10 empfohlen. Autor ist gar nicht bei BoardGameGeek hinterlegt, kann ich jetzt nicht zu sagen. Und als Kategorie steht einfach Kartenspiel. Ja, das Cover sieht so, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, sehr indisch, würde ich mal behaupten. Aber da kann ich jetzt so, sonst, wenn man jetzt halt drauf schaut, kann man gar nicht viel dazu sagen.
Das ist so ein Ding, wo ich mit Sicherheit die falscheste Zielgruppe bin, die man so haben kann, glaube ich. So wie ich das verstanden habe, basiert das auf einem Buch, auf einer Buchvorlage. Ich kenne die Autorin jetzt leider nicht. Und in dem Spiel geht es eigentlich darum, dass ich eine Problemkarte in den Tisch gebe und alle Mitspielenden haben Lösungsvorschläge auf der Hand, die mal passen, mal nicht passen. Und die spiele ich dann in die Mitte und die Person, die das Problem ausgespielt hat, wählt dann für sich, was ist die beste Lösung. Und das Spiel, wie soll ich sagen, das ist zum Teil mir zu depressiv. Ich muss zugeben, wir haben bei keinem Spiel so viel gelacht wie bei dem, aber nur, weil wir es halt für uns als Spielgruppe ins Lächerliche gezogen haben, was dem Spiel mit Sicherheit nicht gerecht wird. Aber ich muss halt zugeben, dadurch, dass wir alle dieses Grundkonzept zwar verstanden haben, aber das halt nicht auf unsere Wesen gepasst hat. Ja. Die Probleme, die ich in die Mitte spiele, das sind keine Alltagsprobleme, sondern wirklich manchmal Probleme, wo ich sage, boah, krass, wenn das wirklich dein Problem ist, dann brauchst du wirklich einen Psychiater.
Irgendwie. Ja, okay.
Manche Sachen sind halt so übergreifend, wie zum Beispiel habe ich hier, ich mache mir große Sorgen, dass die künstliche Intelligenz die Führung übernimmt. Ja. Das ist ja noch so übergreifend, wo du sagst, ja, das ist ja noch irgendwie komplett neutral, aber das würde ja nie auf mich zutreffen. Du hast zwar immer eine Auswahl aus 4 Sachen, ne, aber nichts davon wird jemals von den Sachen auf mich zutreffen. Ne?
Okay. Ja, verstehe ich. Also das ist dann eher ein Diskussionsspiel, wo man halt dann über allgemeine Probleme oder auch persönliche Probleme, die man dann persönlich gar nicht haben muss, weil man hat sie halt gezogen, man spielt sie aus und dann diskutiert man da so ein bisschen drüber.
Genau. Genau. Manchmal war es halt lustig, ne, wie ich mache mir große Sorgen, dass die künstliche Intelligenz die Führung übernimmt und jemand anderes spielt dann, es wird geschehen, wenn die Zeit reif dafür ist. Ne, dann kommen halt lustige Sachen dabei raus, aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo die richtige Zielgruppe damit Spaß haben kann, wobei ich gar nicht weiß, ob Spaß dann das richtige Wort dafür ist. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es so ein Spiel gibt, glaube ich. Aber ich persönlich kann überhaupt nichts damit anfangen. Also nicht, wenn's ernst gemeint ist.
Ja, okay. Also für alle, die dann in Essen zum Beispiel sind, da kann man sich das Spiel dann mal selber anschauen und einen Eindruck sich schaffen oder eben, weiß ich es nicht, wenn man im Geschäft ist, sich das mal anschauen und dann überlegen, ob es für einen ist. Und vielleicht, wer jetzt die Buchvorlage kennt, ich habe jetzt mal gegoogelt, ich habe jetzt nur gefunden, der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte.
Das ist die Buchvorlage.
Okay. Ja, es ist 2022 erschienen, war ein Spiegel-Bestseller. Beziehungsweise die Autorin ist eine Spiegel-Bestseller-Autorin. Also ob das Buch jetzt da auch drauf war, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, das ist die Vorlage. Also wer das Buch mag und diese Erzählung mag, für den wird das sicherlich etwas sein. Bestimmt. Das ist wahrscheinlich so ein kleines Spiel, was dann in Buchhandlungen dann ausliegen wird.
Ja, da ist es. Also das ist so das perfekte Spiel, wo ich mir gute Natalia oder so vorstellen kann.
Ja, cool. Ja, dann haben wir jetzt die Spiele mal alle durchgesprochen, die du, dieses Wochenende gespielt hast. Wie gesagt, ausführlichere Berichte darüber, wer sich halt für die einzelnen Titel interessiert, wird auf brettspiel-news.de da in Zukunft dann noch was finden. Da wird der Thomas noch was zu schreiben und Fotos machen. Eigentlich hatten wir 3 Personen losschicken wollen, damit ihr auch mehrere Eindrücke kommt, also mehrere Meinungen. Aber leider, wie es so ist, die Krankheitswelle, die durch Deutschland schwappt, hat 2 der 3 Anwärter aus den Socken gehauen. Und jetzt ist der Thomas, hat zum Glück die Brettspielfahne hochgehalten und ist angereist. Ja. Und dann danke auf jeden Fall für deine Berichterstattung.
Ja, gerne.
Dann bleibt verspielt. Wenn ihr diesen Podcast mögt und bis hier gehört habt, dann gebt uns doch einen Daumen hoch oder eine gute Bewertung, wo auch immer ihr uns hört. Abonniert uns, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei YouTube. Und ja, empfehlt uns weiter. Bleibt verspielt. Bis dann. Ciao.
Tschüss.